先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Mit Toshiaki Kobayashi, herzlich willkommen. Wir danken dem Sponsor, Herrn Finke, der hinten im Namen der Universitätsbuchhandlung einen kleinen Büchertisch aufgebaut hat. Dahin werden wir dann ohne weiteres streben am Ende der Veranstaltung, um die Sachen im Text zu vertiefen, die wir hier mündlich erörtern. Es geht um ein Buch, das wir alle nicht gelesen haben, das nächste Woche in Japan erscheint. Und es geht um die Bücher, die wir dann doch eher vielleicht mal zur Kenntnis genommen haben, die früher in Deutschland erschienen sind. Also wir haben jetzt nicht die Situation, die wir sonst haben, dass ein aktuelles Buch für uns jetzt hier kommentierbar vorliegt. Wir müssen uns stärker als sonst auf die Person konzentrieren, was wir aber gerne tun.
Und wir danken heute ganz besonders unserem Sponsor, indem er nämlich alle technischen Aufgaben als Universalgenie gleichzeitig übernimmt. Das muss man doch nochmal ganz besonders loben. Und wir sprechen jetzt also über ein Buch mit dem Titel Melancholie und Zeit. Ja, das hast du wieder nicht gemerkt. So, dieses Buch ist eine richtig anständige Dissertation. Es fängt also erstmal schon mit einem lateinischen Zitat an, nämlich mit Augustinus. Es hat 4 sehr übersichtliche Kapitel, die haben dann auch jeweils Paragrapheneinteilungen. Und das sieht alles erstmal sehr ordentlich aus. Es endet dann allerdings mit einem Monolog des Autors. Da habe ich mich sehr amüsiert, weil das ganze Buch ja eigentlich sowieso schon ein Monolog des Autors ist. Aber jetzt zunächst einmal, was ich verwirrend fand am Anfang, Melancholie und Zeit. Was ist denn das überhaupt für eine Verbindung?
Tja, Verbindung. Aus verschiedenen Aspekten kann man reden. Zunächst einmal ganz persönlich dieses Thema habe ich gewählt, weil ich eine bestimmte psychotische Menschen kennengelernt, damals in Japan vor 30 Jahren. Und ihre Äußerungen war sehr, sehr interessant für mich, nicht nur persönlich, sondern auch theoretisch, philosophisch und literarisch. Und das war Anfang. Und dabei besonders erfahrend war die Äußerung von ihnen über die Zeit, oder Zeitvorstellung überhaupt. Und das war gleichzeitig mein Thema, mein philosophisches Thema damals, als ich noch, noch Philosoph war in Japan. Mein Thema war Zeittheorie bei Edmund Husserl, Philologie. Und dann gerade fast zufällig, es kam zu einer Mischung bei mir persönlich. Und ich habe überlegt, wie kann ich überhaupt diese zwei Interesse bei mir, einerseits eine persönliche Begegnung mit einem Patienten, sogenannten Patienten einerseits, und andererseits mit meinem eigenen Thema, philosophisches Thema. Und dann kam diese Idee, das zufällig. Und natürlich inhaltlich kann ich jetzt, theoretisch, inhaltlich kann ich erklären, aber das wird zu lang. Ne?
Ja, also ich habe es dann für mich so wahrgenommen, dass es eher heißt, Melancholie und Zeitwahrnehmung oder Zeiterfahrung. Also darum geht es. Ich meine, das können Sie doch schon mal kurz erklären. Sie haben ja viele Äußerungen auch von Patienten.
Das ist ein bisschen spezifische Argumentation. Wenn Husserl zum Beispiel eine kartesianische Meditation liest, dann kommt sogenannte fremde Erfahrung, wie man den anderen wahrnehmen kann. Ne? Dabei wirkt bei seiner Theorie gleichzeitig Zeittheorie überhaupt. Und noch genau gesprochen, diese fremde Erfahrung wird parallelisiert oder analogisiert mit der mit der Theorie des Zeitbewusstseins bei Husserl. Und die beiden Richtungen laufen fast parallel. Und dort kommt eine Husserl-eigene Theoriebildung. Ne? Und anders gesagt, um diese fremde Erfahrung klar zu machen, muss man als Basistheorie quasi, diese Zeittheorie muss man lernen gleichzeitig. Das war eine direkte theoretische Verbindung.
Ja, und Sie haben ja dann auch viele praktische Äußerungen von Menschen, darüber müssen wir gleich noch reden, ob die dann psychotisch oder wie auch immer sind, also von Menschen, die sagen, ich kann nicht weiter als bis zur nächsten Sekunde denken, so ungefähr. Also jede Sekunde ist für mich schwer oder belastend oder so etwas. Ja, also dann nochmal diese Frage. Sie sagten, ich hatte die Gelegenheit, mit psychotischen Menschen zu sprechen. Wie macht man das?
Wer
hat Sie für psychotisch erklärt?
Bei mir hat zunächst diese Geschichte ganz persönlich angefangen in Japan. Als ich Lehrer war, habe ich mehrere Studentinnen kennengelernt. Unter denen gab es einige wirklich schwere Psychosen, depressiven oder Schizophrenen, wie auch Neurosen, also Zwangsneurotika, also alles mögliche, verschiedene, habe ich kennengelernt.
Kurze Zwischenfrage, also ich weiß das von meinen Studenten nicht, ob die Zwangsneurosen haben. Also
ich selber, also Zwangsneurotika. Und das ist eher persönliche Begegnungen. Ne? Andererseits, als ich mich entschieden habe, okay, jetzt mit diesem Thema würde ich gern richtig untersuchen oder wissenschaftlich untersuchen, und bin mit diesen Entscheidungen bin ich nach Deutschland gekommen. Und dabei, der Anfang war in Heidelberg, eine psychiatrische Klinik, als Gastwissenschaftsmitarbeiter habe ich angefangen meine Forschung. Und zwar eine Station gibt es in Heidelberg, gibt es eine Station, verschiedene Stationen. Die Stationen, zu der ich gehört hatte, also Gast, war sogenannte Gipsattel-Station. Das ist Schwerpunkt Melancholie, Depression, ne? Und manische Depression inklusive. Und ich hatte Genehmigung sozusagen als Mediziner, weil ich Philosoph bin. Aber ich durfte dort mindestens eine Präsenzbibliothek der Klinik besuchen und verschiedene alte Akten oder die Bücher oder Aufsätze da gucken, notieren. Das war Anfang. Aber gleichzeitig durfte ich im Gebäude der Klinik einmal wohnen. Das war sehr günstig für mich, denn am Wochenende sind alle weg, also niemand da, außer Patienten und ich. Und ich bin deswegen heimlich zu einer Station gegangen und einige dort gebliebene Patienten einfach besucht, ganz spontan. Und hallo, guten Tag, und einfach in den Hof haben wir geredet. Das war eine ganz direkte Erfahrung mit den deutschen Patienten. Und dort habe ich wirklich viel gelernt. Also ehrlich gesagt, viel mehr von den Professoren habe ich von Ihnen gelernt.
Hat die Klinik das gemerkt?
Einige haben schon gemerkt, aber eigentlich darf man nicht. Aber das,
also dann haben wir jetzt schon die beiden Elemente zusammen. Du bist einerseits ein Philosoph und hast eine philosophische Bildung durch Lektüre, durch bestimmte Lehrer. Ja. Und andererseits bist du jemand, der aus der Disziplin herausgeht, zum Beispiel indem er aus der japanischen Fassung der Philosophie in die deutsche Fassung der Philosophie hineintritt, dann auch da wieder heraustritt. Wie kann man die Philosophie verlassen, um sozusagen wieder zurückzukehren? Deleuze hat das einmal gesagt, man muss aus der Philosophie herausgehen, um wieder hineinzukommen. Ja. Würdest du das unterschreiben?
Ja, wie ich gerade gesagt habe, mein Schwerpunkt damals, bis mein Magister oder Master, Kurs in Japan Master, war eine Untersuchung von Husserl und fremde Erfahrung, Erkenntnistheorie, wie auch immer. Aber damals hatte ich immer eine Frustration, eine Unzufriedenheit mit der Philosophie überhaupt.
Ja, das liegt aber auch an Husserl. Ich
bin Husserl und Hegel und wie auch immer. Das ist irgendwie beispielsweise, zum Beispiel, wenn ich jetzt so formulieren würde, zum Beispiel, beispielsweise, ne, ein Subjekt nimmt ein flüssiges Objekt in den Körper rein, einfach, ich trinke Wasser zum Beispiel. Normalerweise kann man einfach so formulieren, aber Philosophen formulieren extra so. Warum muss man so formulieren? Und damit, was können wir damit etwas entdecken? Und bei mir besonders das Thema Fremderfahrung. Ne? Und wie kann man überhaupt den anderen, an anderen Personen erfahren, wahrnehmen, erkennen? Und dann, wenn man Husserls Argumentation liest, ja, und danach, na und? Und viel besser ist, also zum Beispiel, als ich mit den, wie gesagt, in Heidelberg, in der Klinik, einem Patienten geredet habe, gesprochen habe, und direkt, also ohne solche schweifige, theoretisierte Apparat sozusagen, oder begriffliche Apparat, konnte ich mit ihnen viel, viel interessanten Unterhaltungen führen. Und warum nicht? Und dann gerade in dieser Richtung Philosophie.
Ja.
Auch, wie du kennst, zum Beispiel Phänomenologie und Anthropologie orientierte Psychopathologie in Deutschland. Genau. Besonders in Heidelberg.
Jaspers.
Genau.
Ja. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das ist ein interessanter Weg, den du beschritten hast und der nicht unähnlich ist dem Weg, den andere beschritten haben. Bei Husserl, Edmund Husserl ist eben gerade mit den kartesianischen Meditationen in eine phänomenologische Philosophie, die eigentlich alles aus dem Bewusstsein heraus analysiert, inklusive das, was jenseits des Bewusstseins liegt oder inklusive auch der Fremdwahrnehmung. Husserl selbst hat diese Philosophie dann wieder sehr stark zurückgebunden. Und das fängt eben an mit den kartesianischen Meditationen an ein Ego, an ein Subjekt. Und allgemein denkt man, dass er damit in den 30er Jahren den entscheidenden Schritt zur Intersubjektivität nicht gemacht hat. Es gibt zwar 3 Bände Philosophie der Intersubjektivität von Husserl, aber ich kenne niemanden, der die nun irgendwie erfolgreich so studiert hat, dass man das irgendwie umgesetzt hat. Vielmehr sind andere Leute mit der Husserlschen Anregung, aus dem Bewusstsein heraus neu anzusetzen, dann in bestimmte Erfahrungsbereiche hineingegangen, wie zum Beispiel eben in die Psychopathologie, in die Psychiatrie. Und Jaspers ist einer derjenigen, die solche, wie soll man sagen, die Philosophie wieder bereichert hat, wieder geerdet hat, wieder verbunden hat, auch mit Anthropologie, mit Literatur. Und das ist also eine Bewegung, würdest du sagen, du hast sie nachvollzogen. Ist sie nochmal so da oder gibt es da noch etwas Besonderes?
Ja, ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, bei Husserl, das berühmte Begriff, phänomenologische Reduktion. Ne? Und man sollte zunächst, um zu philosophieren, zunächst diese sogenannten natürliche Einstellung einklammern, ausschalten. Und dieses Verfahren heißt phänomenologisch Reduktion.
Epoche.
Aber was Epoche zum Beispiel? Und was konkret ist so? Also als theoretisches Verfahren kann man so verstehen. Aber was konkret dieses Verfahren überhaupt? Dann behauptete ein Marburger Psychiater, er ist schon gestorben leider, Wolfgang Blankenburg, hat ja diese Reduktion kann man ganz normal bei Schizophrenen, bei meinen Patienten immer sehen, wenn sie mit seinem Wort natürliche Selbstverständlichkeit verliert. Das heißt, für bestimmten Leuten geht verloren sogenannte natürliche Selbstverständlichkeit. Das heißt, für uns ganz normal, wenn ich hier sitze, irgendwie eine Stimmung und Art und Weise zu reden oder noch einfach gesagt, eine gemeinsame Sprache überhaupt, funktioniert überhaupt. Das ist eine natürliche Selbstverständlichkeit. Mehr oder weniger, auch in unser Alltagsleben, funktioniert dieser, ne? Stillschweigend tatsächlich. Und nicht bewusst, fast unbewusst, alles impulsiv. Aber gerade diese Zone, diese Stimmung geht verloren bei einem bestimmten Schizophrenen. Und er meinte, das ist gerade eine Reduktion, phänomenologische Reduktion. Ganz konkret können wir sowas sehen. Diese These von ihm hat mich sehr interessiert damals, als ich noch in Japan war. Und deswegen bin ich nach Deutschland gekommen und wie gesagt nach Heidelberg, aber gleichzeitig nach Marburg zu ihm gegangen. Das ist auch eine Verbindung.
Ja, und das, wenn ich das jetzt mal als Antwort auf meine vorhin gestellte Frage auffassen darf, ob du sozusagen eine Bewegung nachvollziehst, dann würde man sagen, ja. Aber das ist jetzt nicht so episodisch zu verstehen, als ob du das einmal gemacht hast, sondern es ist tatsächlich auch ein Arbeitsbereich geblieben. Ja, du bist ja auch in Berlin in einer Gruppe lange drin gewesen, ja, ja. Psychiatrie und Philosophie, ja. Oder wie sie heißt. Ja. Also dieser Verdacht, dass die philosophische Reduktion eigentlich auch eine Form des Wahnsinns ist und selber analysiert werden muss, auch als eine Redeweise, dass sie nicht automatisch ein Recht hat, über andere zu urteilen, ja? Also, dass man überhaupt eigentlich nicht mit einem Recht zu urteilen andere Reden annehmen können soll. Ist das eine Idee, die dich noch bewegt? Also die Flucht vor dem Urteil und auch der Verurteilung?
Könnte sein. Darüber habe ich nicht richtig nachgedacht. Ja, nachträglich kann ich so.
Also ich versuche jetzt nur etwas zu sagen, was der Faszination für diese Reden der Psychotiker als kritisches Moment vielleicht zugesellt werden kann.
Ja, das ist zum Beispiel, nur ein Beispiel. Ja. Das hat nicht direkt mit dem Zeitbewusstsein zu tun, mein Schwerpunkt nicht zu tun, aber als ich in der Klinik gewesen war, habe ich eine ganz, ganz interessante Frau kennengelernt, einen Patient in der Station. Eines Tages habe ich, das war am Sonntag, habe ich einfach in den Hof, haben wir eine Weile unterhalten. Dabei plötzlich hat sie mich gefragt, als ich etwas geredet habe oder geäußert habe. Dann sagt sie, ich verstehe nicht, ob ich sie gesagt habe oder ich gesagt habe. Was meinen Sie überhaupt? Ja, das, was Sie jetzt gesagt haben, ob ich das gesagt habe oder Sie gesagt haben. Was meinen Sie? Ich habe eine Weile total verblüfft. Ja. Und das ist hochinteressant für mich, weil, also für uns, ja, oder für die Philosophie, ist vorausgesetzt, das Subjekt ist ich, ganz von vornherein. Ich redet etwas. Und das, was ich rede. Aber für Sie, plötzlich, zwischen uns, mir und ihr, ne, passiert ein, welcher ist Subjekt von diesem Gerede? Und das war, ich musste das nochmal bestätigen, Sie fragen, Sie meinen vielleicht, was ich gesagt habe, vielleicht, Sie haben meine Äußerung gesagt. So darf ich verstehen? Ja, so ist das. Was ist denn überhaupt? Das ist Subjekt zum Beispiel. Das war ziemlich für mich fast ein schockierendes Gespräch, weil für die Philosophen ist undenkbar Voraussetzung. Aber gerade deswegen ist andererseits mein theoretischer Ansatz aus einem japanischen Psychopathologe, Bin Kimura, mein halb persönlicher Mentor gleichzeitig. Er stellte eine These, also die unser Subjekt, also sogenannte Intersubjektivität, aber anders als bei Husserl, also Intersubjektivität besteht gerade in Zwischen als solches. Nicht zwischen von einem Ich und dem anderen Ich, sondern zwischen selbst ist da. Und gerade aus meiner Sicht, ne, dieses Geschehen ist mit dem Patienten. Ja, das ist gerade zwischen. Von gerade diesem Zwischen, ja, ein bisschen zugespitzt formuliert, entsteht mein Ich und ihr Ich. Fast eine gespalten, getrennt. Ja. Und als Basis könnte vielleicht so ein Zwischen entstehen, möglicherweise, obwohl wir normalerweise davon nicht bewusst sind. Und das war ein bisschen Stück theoretisch, wenn ich reinkommen würde.
Also Sie haben dann diese Patienten auch als Testobjekte benutzt. Das sage ich jetzt etwas bösartig für philosophische Probleme.
Zuerst hätte ich wahrscheinlich so eine arrogante Haltung gehabt. Ja. Aber währenddessen muss ich umgekehrt, ich muss lernen von ihnen. Umgekehrt. Das ist gerade eine kritische Haltung gegenüber deutschen Idealismus. Hegel beispielsweise. Also die Hegelianismus aus meiner Sicht ist immer als einen bestimmten philosophischen Gesichtspunkt könnte man alle Phänomene analysieren, interpretieren und so weiter. Aber ich finde jetzt gerade im Gegenteil, Philosophen kommt immer später.
Ja, also ich glaube, da rennen Sie bei uns also offene Türen ein. Vielleicht immer zu spät. Ich wollte noch mal weiter mit Ihnen überlegen, vielleicht hat es ja auch, dass Sie so mit den Patienten umgehen konnten, auch mit Ihrem eigenen Status als Ausländer zu tun. Und vielleicht konnten Sie damals auch noch nicht so gut Deutsch. Also kann es sein, dass sich da zwei Randpositionen verbunden haben?
Das war auch sehr spannendes Thema, weil ich damals natürlich auch nicht so richtig Deutsch konnte. Und auch Sie ihrerseits haben sprachliche Probleme, also in anderem Sinne als bei mir. Aber gerade deswegen, das Gespräch lief sehr interessant, immer schief, immer hin und her. Und jetzt können wir irgendwie sogenannte mit Gänsefüße vernünftig also unterhalten oder reden. Aber damals war wirklich ein, wie Sie gesagt haben, sondierend. Und Sie müssen auch vermuten, was ich meine. Ich auch. Und das ist ja, ich denke, schon ein Keimen für die Kommunikation, ziemlich banal formuliert würde, zwischen den multikulturellen Begegnungen überhaupt. Und gerade normalerweise vergessen wir diese Dimension, weil wir, soweit ich zum Beispiel in Deutschland lebe, dann ist es vorausgesetzt, dass ich auf Deutsch irgendwie formulieren müsste und Sie hören auch. Und auch wenn ich ab und zu oder oft ganz Fehler machen würde, ist ja, bewerten Sie mein Deutsch mehr oder weniger aus dem deutschen Maßstab. Aber wenn die beiden tatsächlich eben gleich sind, sein sollte, dann, und welcher Maßstab, welcher Sekundär, wenn so ein Unterschied nicht gäbe, wie können wir überhaupt zwischen beiden oder noch mehrere funktionieren diese Kommunikation? Ich deswegen hier einfach auf Deutsch. Ich rede auf Deutsch, aber wenn 1-1, ne, tatsächlich einerseits Japanisch, einerseits nur Deutsch oder einerseits ein bisschen schizophrene, total verrückte Redart und so weiter, andererseits und andererseits total komische Deutsch, sogenannte Broken German. Aber trotzdem funktionierte irgendetwas. Und irgendetwas passiert dort. Das ist sozusagen Anfang von der Kommunikation. Das habe ich ja selber erfahren. Und auch mit meinen Studenten ist auch so, wahrscheinlich, denke ich.
Sagen Sie doch mal was dazu.
Immer noch. Wir müssen an diesen Moment der Reflexion jetzt unbedingt für den Thomasius Club auch verwerten, weil wir ja mit der relativ primitiv aufklärerischen Botschaft auftreten, hier wird Deutsch gesprochen, in dem Sinne, in dem Thomasius das eingeführt hat, als eine verständliche Sprache für eine zu übersetzende Wissenschaftssprache, ja, damals das Latein. Das war ja so seine Kommunikationsanspruch. Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, müsste man bei so einem Unternehmen eben empfindlich sein, wie wir das ja hoffentlich auch sind, für genau die Elemente, die eben nicht übersetzbar sind, die nicht funktionieren. Da spielt sich etwas ab. Das heißt, wir sollten uns niemals dem Gefühl hingeben, dass wir wirklich vollkommen übersetzt haben, dass wir ganz angekommen sind in unserer eigenen Sprache. Die Sicherheit, die wir haben, und die großen philosophischen Texte haben immer diese wahnsinnige Sicherheit. Ja, sie strahlen sie immer aus, gerade Hegel, auch Kant, vielleicht aber auch noch Heidegger. Wobei der die schon ein anderes Sprachspiel vielleicht spielt. Aber die alten Texte strahlen diese Sicherheit aus, mit der Sprache die Wirklichkeit zu erledigen, zu erfasst zu haben, im Grunde sie ausgedrückt zu haben. Wenn man jetzt die Philosophie wieder in das Gespräch hineinführt, so wie du das machst, und wieder zum Erlebnis werden lässt, auch zum Abenteuer, ja, zur Erfahrung in diesem alten, unbestimmten Sinne, dass einem etwas widerfährt, Gibt es dann noch so etwas wie einen Plan, den man hat? Also kann man sich da noch bestimmte Vorhaben setzen und sagen, ich möchte jetzt das arbeiten und das arbeiten, so wie in der wissenschaftlichen Philosophie man ein Gebiet nach dem anderen abarbeitet? Oder wie kommt man dann eigentlich von einem Thema zum anderen? Wie war das bei dir mit deinen späteren Themen, die ja dann viel, wenn ich das richtig erinnere, damit zu tun haben, dass du eben dann doch lange hier lebst in Deutschland und dich zwei Dinge auch immer beschäftigt haben, nämlich einmal, wie vermittle ich etwas vom japanischen Denken in Deutschland, deine Artikel über Nishida und so weiter, und auch auf der anderen Seite hatte ich lange beschäftigt, wie kann ich etwas über Deutschland sagen auf Japanisch. Also diese beiden Unternehmungen sozusagen, die in deine Existenz eingeschrieben sind, die würde ich gerne noch ein bisschen befragen. Aber das war jetzt eine sehr generelle Einleitung.
Das ist schwierig, eigentlich schwierig. Am Anfang habe ich ziemlich absichtlich so ein unternommen, also die zwei Welten also überzubrücken sozusagen.
Und das ist schön überzubrücken, das merken wir uns.
Aber mittlerweile mache ich wahrscheinlich fast unbewusst, also ganz symbolisch ist meine Sprache. Früher musste ich, oder heute noch ab und zu, wenn ich auf Deutsch spreche, zunächst muss ich manchmal oft im Kopf Japanisch denken und dann transformiere ich im Kopf ins Deutsch. Aber jetzt zum Beispiel, jetzt momentan, läuft Deutsch automatisch und dann nachträglich, ah, ich denke sowas. Also fast eine automatistische Funktion. Und aber mal so oder mal anders, mein Unterricht oder Vorlesung, manchmal, meine Studenten wissen es sehr gut, wenn ich jetzt auf Japanisch denke und dann auf Deutsch formuliere, dann merken sie sofort, spüren sie schon sofort, während ich fast ohne bewusst zu sein, einfach direkt auf Deutsch und auch selber, ich selber merke ich nachträglich, ah, ich rede sowas zum Beispiel. Ne? Und das heißt, warum ich sowas sage, ist so, das ist sehr symbolisch. Also gerade diese zwei Welten, nicht nur Japan und Deutschland, sondern auch Europa und Orient oder irgendetwas, ne? Das ist Occident. Oder noch unterschiedliche sogenannte Disziplinen überhaupt. Japanologie oder ich habe meine Religionswissenschaft promoviert und auch diesen Bereich oder Philosophie früher und verschiedenen Bereichen. Und früher habe ich immer bewusst diesen unterschiedlichen Genre, Gattungen oder Kategorien und so weiter, wie gesagt, versucht zu brücken. Aber jetzt denke ich nicht mehr, wahrscheinlich nicht. Also irgendwie funktioniert diese Mischform überhaupt, Mischmasch überhaupt. So einen Eindruck habe ich.
Also das heißt, du erlebst das, du erfährst das selber wie ein Geschehen, das in dir abläuft. Ich will mal eine Episode erzählen, ja. Das ist jetzt gut, dass wir zusammensitzen. Ich wollte dich schon immer fragen, wie du diese Episode interpretiert hast. Wir waren beide dabei. Das war nach deiner Habilitation, sind wir mit Klaus Heinrich in die Weinstuben hier am Leipziger Markt gegangen und wir haben einen Wein geordert. Und diese Bestellung ging irgendwie wie ein philosophisches Unternehmen aus, weil Klaus Heinrich, der Philosoph aus Berlin, bestand darauf, nur einen schönen Wein serviert zu bekommen. Er fragte die Bedienung, ist der Wein auch schön? Und die war ganz verwirrt, weil es kein übliches Adjektiv ist, was man mit Wein verbindet. Sie hat alle möglichen anderen Adjektive angeboten, lieblich und trocken und fruchtig und tiefgründig und voll im Abgang und was man so sagt. Aber nein, sagte er, ist er auch schön? Und er guckte sie so ernst an, dass sie dann einfach aus verkaufstechnischen Gründen sagte, ja. Und wir tranken ihn dann auch und es war dann, sie war ein bisschen terrorisiert und die zweite Lage, das war dann, also ein interessantes Unternehmen, mir ist das nie mehr aus dem Kopf gegangen. Wie siehst du das? War das ein absichtliches Experiment, was er machte? Also eine Sprachregelung einführen, die einfach quer steht zu dem, was man pragmatisch annehmen kann als Gesprächsangebot? Oder war er sich dessen bewusst, dass er da etwas anderes machte? Ist das also, ist ein Philosoph dazu aufgerufen, seine sozusagen eine Sprachverwirrung in der Wirklichkeit herzustellen? Oder darf er sie genüsslich erleben, so wie du das anscheinend tust.
Die zweite. Ja, Klaus Heinrich ist mein Doktorvater, ist in Berlin, deswegen sagt er so.
Und eine sehr spezielle Person mit einem sehr speziellen Fanclub, darüber könnte man auch sehr viel sagen. Also Sie merken schon, ich kann ihn überhaupt nicht leiden, aber das ist eine andere Debatte.
Frau Albert war an derselben Universität oder ist an derselben Universität tätig wie Klaus Heinrich.
Ja. Für wen ist das jetzt eine Ehre? Für ihn oder für mich? Ich wollte noch mal, weil Sie jetzt sagen, Sie wechseln so zwischen verschiedenen Positionen, überlegen, haben Sie mal gedacht, dass Sie wirklich in der Psychiatrie hauptsächlich tätig werden könnten? Also Sie hätten ja auch dort promovieren können.
Leider als Ausbildung war nicht medizinisch, sowohl in Deutschland als auch in Japan. Ja. Man muss als Mediziner promovieren. Beim Promotion eine bestimmte Qualifikation vorausgesetzt. Gerade diese Qualifikation als Mediziner hatte ich nicht. Deswegen als der Chef, Leiter von der Heidelberger Klinik, Herr Mund, heißt er, er ist gerade emeritiert. Mund hat mir jetzt gesagt, das war 1992, hat mir, Herr Kobayashi, Sie ist der zweite Philosoph, der bei uns in der Heidelberger Psychiatrie arbeiten darf. Der erste ist Jaspers. Sie sind der zweite Philosoph. Ach, vielen Dank, das ist eine große Ehre. Das heißt, das war eine Sonderausnahme. Also durfte ich dort bleiben. Aber deswegen offiziell.
Wobei Jaspers war Mediziner.
Ja, noch. Ne?
Er war eine Sonderausnahme.
Mindestens deswegen offiziell durfte ich nicht Patienten nicht direkt besuchen eigentlich. Und deswegen ich habe einen immer weißen Kittel gekraut, also in diesem Zimmer für den Arzt, ne, Oberarzt. Und von dort habe ich ihn gekraut und angezogen, reingegangen und Patienten merken überhaupt nicht. Weil es ständig jemand Gastmediziner aus Japan auch und die meisten japanische Gastmedizinerärzte konnten kaum Deutsch. Und ich bin deswegen einfach reingegangen und sie haben keinen Verdacht gehabt mir gegenüber. Deswegen einfach
also sozusagen der Wallraff in dieser Szene. Also Sie scheinen auch gewisse theatralische Fähigkeiten zu haben.
Ja.
Ja. Hätten wir ja dann noch ein weiteres Berufsfeld aufgemacht.
Ja, ich habe tatsächlich ziemlich viel gelernt. Studiert. Also auch eine therapeutische Kenntnis habe ich auch etwas natürlich habe ich gemacht.
Ja. Also man hätte sich ja jetzt auch überlegen können, dass man eine andere Ausbildung macht, die etwas damit zu tun hat, also direkt mit diesem Berufsfeld Psychiatrie im engeren Sinne.
Ich bin immer noch ziemlich stolz drauf, dass ich mehr als durchschnittlicher Psychiater kann ich besser Kenntnis haben, besonders diese Melancholie und sogenannte Depression. Und deswegen oft, ich frage die bestimmten bekannten Freunde, die unter einer Depression zum Beispiel leiden, was sagt dein Psychiater? Und dann, wenn ich höre, seine Antwort, das ist nicht gut, du musst den anderen Psychiater besuchen.
Der heißt Kobayashi.
Nein, also, ich meine, also, mindestens kann ich ein bisschen beurteilen.
Ja, aber gut, das bedeutet aber auch, du bist und bleibst ein analytischer Kopf, ein Diagnostiker vielleicht mit besonderen Kenntnissen, aber nichtsdestotrotz bleibst du im Reich des Analysierens, des Sprechens, des Redens, des Diskurses. Ja. Ich will das nur hier sagen, weil es natürlich auch Leute gibt heute, die eine Philosophie der Lebenspraxis machen, der Lebenskunst, die eine philosophische Praxis aufmachen, all das gibt es, die auch in Krankenhäusern arbeiten, wie Wilhelm Schmid beispielsweise, und die auch sozusagen gelegentlich den Schritt zur Beratung gehen. Und das ist aber bei dir nicht der Fall, sondern du bist ein Beobachter, auch ein Selbstbeobachter geblieben.
Ja, eher diese Richtung.
Ja, und da will ich jetzt mal sozusagen...
Aber doch, mehr oder weniger, ich doch mit meinen Studenten, mehr oder weniger...
Die werden behandelt?
Nicht behandelt, aber so einen Aspekt braucht man ab und zu, als Lehrer.
Okay, aber das ist das ganz normale, tierische
Element. Wie weit ich diesen Studenten schimpfen soll, das ist eine sehr feine Sache.
Okay.
Ob ich ihm gegenüber so weit kritisch äußern darf oder nicht, ist schon eine Entscheidung.
Gut, aber das ist der Kampf des Lehrers mit seiner Rolle.
Ja, das ist eine menschliche Beziehung, also ganz feine Beziehung. Also ja. Es gibt keinen Maßstab, einheitlichen Maßstab, je nachdem. Muss man doch reagieren.
Ah, das ist gut. Also ja. dann will ich das mal aufgreifen. Es gibt keinen einheitlichen Maßstab. Wer ist Kobayashi in Japan und wer ist er in Deutschland? Sind das zwei Personen?
Du denkst an zwei Substanzen. Ich denke nicht so. Also das hängt immer von den Beziehungen beziehungsweise, wie gesagt, zwischen ab. Das heißt, je nach einer Beziehung, je nach einem tauche ich auf, ich A oder ich B, aber nicht immer ein bestimmter, ich habe nicht ein japanisches Ich, sondern japanischer Teil ist auch drin, aber nicht einheitlich japanisches Ich gibt es nicht.
Gut, aber mal viele andere Gründe, die es dafür gibt, beiseite gestellt. Du hast ein japanisches Werk und du hast ein deutsches Werk. Mm-hmm. Und die werden nicht ineinander übersetzt.
Ja, entscheidende Sprache. Entscheidende Sprache, tatsächlich.
Und wie sieht dein japanisches Werk aus? Sag es einfach mal.
Sieht aus.
Ja, was steht da auf Japanisch? Was lese ich da? Da lese ich doch zum Beispiel die Gesamtausgabe von Nishida mit Einleitungen von Kobayashi. Dann lese ich diese Einleitungen gesammelt nochmals als ein Buch über Nishida. Ist Kobayashi auf Japanisch der Nishida-Kommentator? Und wenn ja, was bedeutet das? Wie kann man das einem Deutschen erklären, was man da macht? Wer ist Nishida?
Schwierig.
Also, wir sollten schon Worte dafür finden können.
Jetzt schweigt er nur noch.
Ja, wie kann ich ausdrücken, formulieren?
Vielleicht kann ich eine Brücke bauen oder was überbrücken. Nein, Sie haben das schöner gesagt. Könnten Sie das, was Sie über diesen Autor schreiben, auf Japanisch, könnten Sie das auf Deutsch schreiben oder wollen Sie das gar nicht? Das ist auch wieder schwierig.
Doch. Das ist zum Beispiel das zweite Buch von dieser Serie. Ne? Das ist meine Habilitation, das ist gerade über Nishida. Ne? Du hast auch da immer durchgeschaut. Was kann ich antworten? Das will ich.
Vielleicht einfach nichts. Wir können es ja nicht erzwingen.
Oder warum fällt es dir in Japanisch leichter, über einen japanischen Philosophen zu sprechen, als über deutsche Kultur? Du hattest es mal vor, ein großes Buchprojekt über deutsche Romantik, Caspar David Friedrich.
Ja.
Und das Buch ist aber noch nicht geworden.
Ja, komisch formuliert, bei mir ist ein sprachlicher Automatismus. Das ist wichtig. Also wenn ich anfange zu schreiben einmal, dann läuft fast automatisch. Also du weißt ja, mein zwangsneurotischer Charakter, weil ich einmal anfange, kann ich nicht mehr aufhören, was wie ein Automatismus. Also Sprache geht immer weiter. Und mit dem Japanisch funktioniert es natürlich schneller und wieder. Während ich will, zum Beispiel, auch wenn ich will, auf Deutsch schreiben möchte, aber irgendwie kommt nicht an dieser Dynamismus. Und auch bei dieser Dissertation musste ich immer mich zwingen, und das war natürlich klar, damals konnte ich nicht so gut Deutsch, aber immerhin brauche ich immer so eine spracheigene Dynamik und früher habe ich so gedacht, okay, ich denke etwas, ich stelle mir vor etwas und Sätze oder Ideen und so weiter. Aber mittlerweile schreibe ich nicht so. Ersten Satz habe ich schon. Und vage Konzepte, Ideen habe ich schon im Kopf, aber konkret überhaupt nicht. Aber wenn ich am Tisch einmal sitze, dann und einen erste Zeile schreibe, dann kommt automatisch der zweite Satz und weiter, 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 weiter. Und ganz am besten Zeit, zwei, drei Stunden lang durch und nachträglich merke ich selber, also, ah, 10 Seiten schon vorbei. Und natürlich muss man korrigieren, klar. Ne? Aber zunächst so ein, wie gesagt, das ist in meinem Sinne, also Automatismus. Diesen Automatismus mit eine Art Ekstase brauche ich, so umzuschreiben mit dabei. Und in diesem Sinne mit japanischem Sprachsystem oder Apparat funktioniert besser bei mir. Aber ich wünsche natürlich irgendwann auf Deutsch. Und sowas ähnliche Erfahrung, sprachliche Erfahrung mit Deutsch. Wenn ich, jetzt bin ich noch nüchtern, aber wenn ich ein bisschen mehr trinke und zwischen angetrunken und besoffen, in dieser Phase ist am besten, weil also grammatische Fehler völlig ignoriere ich und stattdessen gerade diese alles möglichen Wörter oder Formulieren kommt raus, automatisch. Und dann macht mir Spaß. Aber das ist katastrophal natürlich, ne? Wenn man sowas notieren würde und morgen, nächsten Tag nochmal diese Notiz durchschauen, katastrophal. Aber ideal wäre beide.
Das ist ja und eigentlich eher ein poetisches Konzept von Ekritur-Automatik, was Sie hier präsentieren. Und nur Sie haben ganz schnell gesagt, ja, im Japanischen ist das schneller oder geht das schneller. Ich war erstaunt, Sie haben ja in dem Buch auch diese sehr feingliedrigen Schriftzeichen, die mir sehr kompliziert vorkommen, aber das ist für Sie plastischer oder Sie können damit ja Bilder assoziieren.
Ja, mit diesen komplizierten chinesischen Zeichen, eigentlich chinesischer Stamm. Ja, ja, ja. Und ohne die chinesischen Zeichen funktioniert unser Kopf nicht. Wenn mit japanischem Alphabet, also wir haben auch Alphabetensystem, nur mit diesem Alphabetensystem können wir nicht denken wahrscheinlich. Also das ist auch wiederum komisch. Und ja, Derrida hat gesagt zum Beispiel Phonozentrismus, ne? Also dieser Phonozentrismus. Während bei uns eher umgekehrt optisch orientierter, also diese chinesische Zeichen ist ja, das ist kompliziert, der nur mit dem Klang fährt nicht, besonders bei Japanisch. Chinesen können ganz fein aussprachliche Unterschiede differenzieren mit Ohr, aber auf Japaner können nicht. Das heißt, für ein chinesisches Zeichen haben wir zum Beispiel 10 oder 20 gleiche Aussprache. Zum Beispiel ein Ko, ne, zum Beispiel. Also mehrere Ko, oder für die Chinesen sind lächerlicher. So primitive Ohren haben wir Japaner, ja. Und, aber mindestens, wenn wir das Zeichen sehen, dann sofort kommt. Das heißt, optische Wahrnehmung ist ganz stark. Auch diese Bedeutung, Sinifie, wirkt auch diese optische Ebene. So kann ich ein bisschen zugespitzt formulieren.
Ja, ich wollte nach dem Publikum fragen. Ja. Also, denkst du an das Publikum? Also, gibt es ein japanisches Publikum, du siehst Fragen aus dem japanischen Leser, Hörer, du hast ja auch in Japan unterrichtet. Ja. Gibt es da ein anderes Interesse und deine Texte reagieren auch darauf? Oder ist es dir egal? Ein anderes Interesse als in Deutschland, an der Philosophie, das wäre doch für uns spannend. Also jemand, der in beiden Welten auftritt. Jetzt wissen wir, dass er so seine Schwierigkeiten hat, in beiden Welten aufzutreten, dass er es aber nach wie vor tut. Und du sagst, nachträglich musst du dich korrigieren, du musst nachträglich ein bisschen reflektieren über das, was du geschrieben hast. Das ist ja normal. Und bei dieser Korrektur, bei diesem Reflektieren spielt dann vielleicht das Nachdenken über den Kontext der Literatur in Japan oder in Deutschland, spielt das dann eine Rolle oder ist das für dich gesetzt sozusagen?
Ja, doch, ist mehr oder weniger. Besonders von den Ideen oder Konzept her. Weil wenn ich schreibe, und es oft als Grundidee wirkt doch psychoanalytisch. Also ich bin eine Schüler von Klaus Heinrich, mehr oder weniger. Und in diesem Sinne, ich auch praktiziere auch die freudische Theorie, aber nicht so direkt. Aber wenn ich zum Beispiel, gerade in der kommenden Woche erscheint mein neues Taschenbuch, das Thema Vater und Sohn. der Ideengeschichte des modernen Japans. Und Schwerpunkt Beziehung zwischen Vater und Sohn. Dann natürlich, ich nehme Beispiele aus den japanischen verschiedenen Romanen. Bei Interpretation kommt fast automatisch das Freudsche, diese Ödipus-Dreiecke, Schema beispielsweise. Und wie kann man diese Freudsche oder psychoanalytische These in diesen japanischen Literatur interpretieren oder erneut interpretieren kann und so weiter. In diesem Sinne wirkt bei mir, also dieser, ob es Deutsch nennen darf, das weiß ich nicht, aber jedenfalls so eine Freudsche Theorie beispielsweise und immer noch, dass ich hier in Deutschland gelernt habe oder studiert habe, diese deutsche Phänomenologie ist immer noch stark bei mir. Deswegen, sprachlich weiß ich nicht, doch teilweise deutsche Sprache, eigene Begriffe muss ich ins Japanische übersetzen und mit diesen Begriffen, fast erfundene Begriffe, muss ich auch analysieren oder interpretieren. In diesem Sinne wirkt doch das den deutschen Gedanken. Ne? Ja, das kann ich sagen.
Vielleicht hilft ja auch, dass man offenbar in Japanisch jegliches Wort einführen kann. Also Sie haben hier die Aletheia und wie sprechen Sie das auf Japanisch aus?
Aletheia?
Ja, also Sie können das einfach übertragen. Wir hatten hier vor einiger Zeit ja mal Frau Schad-Seifert hier zu Gast und die hat uns ja dann auch vom Arubaitu erzählt, also von dem Arbeiter. Also vielleicht ist die Flexibilität des Japanischen größer.
Ja, das ist eine Fremdsprache. Haben wir auch. Ja. Mittlerweile Englisch sehr dominant. Ja. Wie Sie wissen, ist mittlerweile Internetsjargon ist verbreitet, weltbekannt, weltweit. Ne? Und dann fast Englisch. Aber bei euch ist der Deutsch, ist, soweit ich sehe, ihr habt ja auch eine zwei Sorten. Ich meine, die meisten Deutschen sind unbewusst. Aber ich als Ausländer, warum Deutschen haben zwei parallele Wörter? Das heißt zum Beispiel bewerten. Oder andererseits evaluieren, sagen Sie, interpretieren, auslegen, immer parallel. Besonders abstrakte Begriffe sind immer parallel. Nur Grundwörter, laufen, rennen, essen, ist eher germanischer Stamm vielleicht, aber sonst immer abstrakte Begriffe sind lateinischer Stamm und germanischer Stamm, immer parallel. Und genauso bei uns ist chinesischer Stamm und Japanisch, genau gesprochen, ist nicht linguistisch gesehen nicht Japanisch, sondern Uralartäisch. Das heißt, von Ural nach Ost über Koreanische Halbinsel bis hin Japan. Und westlicher Seite nach Finnland oder Ungarn oder Türkei ist auch diese Verwandtschaft, ne? Linguistische Verwandtschaft. Das ist interessant. Und ja, Japanisch ist ein Zweig sozusagen. Während das chinesische Sprachsystem etwas anders. Und jetzt haben die Japaner also zwei Systeme, gemischte Form und meistens Normen. Das ist interessant, ist Norm. Norm ist Chinesisch bei uns und deswegen mit chinesischen Zeichen. Aber andererseits, wir benutzen ein kleines, fast wie ein japanisches Alphabet, beispielsweise Partikel. Hierzulande wäre wahrscheinlich eine Präposition zum Beispiel. Also ein ganz, ganz Grundwörter oder primitive Wörter oder Pronomen, ich und du hier. Solche Begriffe. Hier auch, soweit ich Herder gelesen habe, ich und hier und du und dort, so ein entsprechend soll es geben. Und genauso so eine primitive Begriffe funktioniert japanisch. Ja. Und wir haben Mischform und gerade diese Mischform passt unbewusst bei uns. Hier merke ich besonders diese lateinische Ursprung und germanische Ursprung gemischt, obwohl sie selber unbewusst sind.
Ich will nur mal kurz fragen, haben wir eigentlich ein Publikumsmikrofon? Haben wir nicht. Dann kommt das halt nicht in Frage.
Gut. Sie haben in Ihrem Buch und jetzt auch öfter mal auf Literatur hingewiesen und es lag mir eigentlich jetzt schon fast seit einer Stunde auf der Zunge, dass das, was Sie so als große Attacke gegen die europäische Philosophie formulieren, dass das in der Literatur schon ganz lange gängig ist. Also so ein Satz wie Je est un autre, der ist nun literarisch ungefähr seit 200 Jahren präsent, oder der Kaspar Hauser, der da sagt, ich möchte einmal ein solcher werden, wie einmal ein anderer geworden ist. Also es ist vor allem seit der romantischen Literatur sehr gängig. Insofern frage ich mich, und das kommt in dem Buch ja auch vor, wie viel von diesen Erkenntnissen verdanken Sie vielleicht auch Literatur? Also Sie setzen ja mit Baudelaire ein, gleich auf den ersten zwei Seiten.
Ja, ja, ich habe eigentlich mein Studium mit einer Literatur angefangen, in Japan.
Wie fast alle.
Ja. Und zunächst japanische Literatur, japanische, moderne Literatur. Und dann habe ich ein bisschen versucht, das ist ein bisschen beschämend, muss ich sagen, mit Schamgefühl muss ich sagen, Sartre. Sogar Sartre ist nicht eine philosophische Werke, sondern eher Theaterstücke, Drehbücher. Ne? Und auch natürlich Roman auch. Und Camus und dann Kafka und so weiter. Das war erstes Semester oder zweites Semester. Und dann begann bei uns eine, sozusagen in den 60er Jahren und dann die Studentenbewegung. Dann habe ich erneut angefangen, Philosophie zu studieren. Das war diese Zeit etwa. Ich war noch 20.
Das verzeihlich.
Aber gerade damals, als ich noch jung war, also so viel Roman oder Gedicht gelesen habe, was immer noch geprägt so stark. Ja. Also deswegen, wenn ich schreibe, dann kommt irgendwann so ein frühere Prägung auf.
Ich bin auch deswegen darauf gekommen, weil Sie zwar im Text oft Literatur heranziehen, dann ist aber der letzte Satz vor dem Schluss: Die Melancholie ist keineswegs die schöne oder romantische Krankheit, als die sie in der langen Geschichte der Menschen so oft beschrieben worden ist. Das ist ja dann doch wieder eine Wertung, oder?
In der Literatur wird oft idealisiert, oft ne, im positiven Sinne. Und wie Sie sehen, zum Beispiel hier Dürers Bild, zum Beispiel, ist bekannt. Ja. Und auch
die Melancholie von Dürer. Ich muss das jetzt erklären. Frau Albert macht immer wieder den einigermaßen untauglichen Versuch, hier didaktische Mittel einzusetzen und vergrößert dann auf maximale A3-Größe ein Blatt, das man schon in der dritten Reihe nicht mehr genau erkennen kann. Aber Dürers Melancholie kennt man vielleicht auch so aus dem Gedächtnis. Bitte fahren Sie fort, Herr Professor.
Aber andererseits, ne, Realität ist doch etwas anderes. Also, gutes Beispiel ist so. Gerade in letzter Woche hat die japanische Polizei eine Statistik für 2008 bekannt gemacht, publiziert. Letztes Jahr, 2008, haben etwa 32.000 Japaner haben Suizid begangen, also den Selbstmord begangen. Unter diesen 32.000 Leute, Japaner, haben erstaunlicherweise 6.500 Menschen war mit Diagnose der Depression. Das ist die Realität. Also um die Realität der Depression zu argumentieren, muss man diese Tatsache mindestens
festhalten.
Ja, richtig.
Also das kann ich nachvollziehen. Andernteils scheint es ja bei Ihnen so, dass gerade die Melancholie auch ein unglaublicher Impuls zur Kreativität ist.
Das ist auch theoretisch genau gesprochen. Unter dem Begriff der Melancholie gibt es groß und ganzen zwei Interpretationsrichtungen. Zunächst, seit Aristoteles gibt es eine Melancholika, sei sehr genial und kreativ und so weiter. In diesem Fall bedeutet diese Melancholika aus heutiger medizinischer Sicht ist eine manisch depressive. Und diesen Manipdepressiven haben enorm Kraft, Energie, und die meisten wirklich genialen Wissenschaftler oder Schriftsteller, wer auch immer, sind oft diese Manipdepressiven. Aber andererseits sogenannte monopole Depression. Das heißt nur Melancholie, nur Depression. Sie sind überhaupt kreativ, nicht kreativ, also ganz im Gegenteil. Aber gerade diese zwei Richtungen werden oft mit einem Wort Melancholie verstanden. Aber medizinisch gesehen ist diese zwei Richtungen, muss man ganz krass deutlich unterscheiden. Und dort gibt es eine entscheidende Diagnose. Und deswegen, kreativ ist wahrscheinlich Manisdepressiv, muss ich sagen. Und Aristoteles hat in seinem, wie heißt seine, sein Buch?
Perihymenaios?
Wenn er darüber schreibt, dann ist aus heutiger Sicht, man ist depressiv. Okay.
Also wir sind mit diesen Erläuterungen jetzt in eine Situation geraten, wo wir jetzt nochmal neu einsteigen würden in das Buch, aber das empfehlen wir jetzt einfach zur Lektüre, es steht ja auch da hinten zum Kauf, und wir setzen das Gespräch in zwangloser Runde fort und danken zunächst einmal Kobayashi fürs Kommen. Vielen Dank. Musik.